Kreisen irgendwie was gemacht haben, was überhaupt nicht passte. Und das war ja dann auch sein Problem. Und so starb er diesen schändlichen Tod. Und die meisten seiner Jünger, also die Frauen, ja, die waren noch einigermaßen in der Nähe, aber die meisten seiner Jünger haben dann das Weite gesucht. Also er starb am Ende einsam und allein, diesen Tod am Kreuz und nichts Aufregendes. Dazu kam, dass er auch seinen Jüngern nichts aufgeschrieben hat. Also er hat jetzt nicht gesagt, okay, guck mal hier, ich gebe euch jetzt mal so die Essenz meiner Lehre mit auf den Weg und das gebt dann weiter, darüber redet, darüber denkt nach. Er hat nichts aufgeschrieben. Er hat auch keine Akademie gegründet, so wie, was weiß ich, Platon zum Beispiel, die dann jahrhundertelang auch ein Ort war, wo Menschen hinpilgern, um zu lernen, was dieser Platon dann erzählt hat. Hat er alles nicht gemacht? Er hat nicht irgendwie dann ein Haus gemietet oder gekauft und gesagt, so hier an diesem Ort, da findet nun in Zukunft das statt, was mir wichtig war, denkt darüber nach und alles nicht. Er ist so in diese Welt gekommen, ohne großes Brimborium, kein Platz in der Herberge und er ist am Ende auch aus dieser Welt geschieden, ja, als ein Verbrecher, als jemand, mit dem eigentlich keiner was zu tun haben wollte. Doch dann kam ja die Auferstehung. Und die Auferstehung war dann etwas, was schon so eine Zäsur war. Aber wenn man dann guckt in die Bibel hinein, also es gibt keine Zeugnisse irgendwie von Menschen, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, die jetzt ihm irgendwie begegnet sind und wo er auf einmal gesagt hat, hör mal zu, Freunde, also ich wollte euch nochmal was erklären und so. Aber die, die über die Auferstehung geredet haben, das waren die, die vorher schon ihn dann irgendwie, die ihm nachgefolgt sind. Aber eine Handvoll, nichts Wildes, wird uns auch nicht so berichtet, dass da jemand auf einmal kam und sagte, Mensch, jetzt wo ich dich gerade hier sehe und so weiter und so weiter. Also man könnte sagen, mein Leben nicht sehr erfolgreich. 33 Jahre alt war er, so ungefähr, und das heißt, also er ist nicht sehr alt geworden, auch in der damaligen Zeit ist man also in der Regel dann früh gestorben, aber es gab eben auch viele Menschen, die alt geworden sind, auch so alt, wie wir heute im Schnitt werden. Und das waren dann die Klugen und die Weisen und die Angesehenen. Und die haben das Volk dann und ihre Anhänger jahrzehntelang dann unterwiesen in dem, was ihnen wichtig war. Und dieser Mann aus Nazareth hatte gerade mal knapp 3 Jahre. Und dann war alles vorbei. Jetzt überlegt mal auf diesem Hintergrund, wie lange, das kann man ja auch für sich selber dann mal überlegen, wie lange bleibt eigentlich mein Fußabdruck auf diesem Erdboden, bis sich keiner mehr an mich erinnert? Wie lange ist das, wird das bei euch sein? Ja, nicht worin, wo du reintrittst, sondern wie du auftrittst. Aber wie lange wird man sich deiner erinnern? Ah, ein bisschen mehr schon, also nicht so tief stapeln, also du hast ja genug Enkel, also so 1, 2, 3 Generationen, das hält schon, aber dann, Anja, wie heißt dein Urgroßvater, Anja? Keine Ahnung, ne? Ja, dass du kein Bild davon gesehen hast, ist ja klar, aber wer kennt noch den Namen seines Urgroßvaters? Dein Urgroßvater. Okay, es gibt ja manche, die in dann den Annalen irgendwie nachschauen und die haben dann so einen Stammbaum und dann kennen sie noch den Namen. Aber was weiß man über die Person? Also wir können mal sagen, so 2 Generationen, 3 Generationen und dann wird es aber schon eng. Und dieser Mann? Keine Frau, keine Kinder, die Anhänger sich alle in die Büsche gekloppt. Und, also eigentlich muss man ja sagen, nach menschlichem Ermessen hätte er spätestens, ich sage mal im 2. Jahrhundert, weil wir hatten da ja auch jetzt nicht diese modernen Medien, spätestens im 2. Jahrhundert müsste er eigentlich vergessen worden sein. Mit so einem Leben, da machst du kein großes Aufsehen. Es hat viele gegeben, die für ihre Überzeugung gestorben sind und, aber er hätte es höchstwahrscheinlich nicht in die Geschichtsbücher geschafft. Wir haben uns am Donnerstag auch und im Vorfeld auch schon an anderer Stelle habe ich mich über diesen Begriff der Lobhudelei unterhalten. Und viele meinen, es ist ja nicht mein Begriff, also der eine oder andere kannte den gar nicht. Und ich sage mal, Leute, die Zimmerfrei früher gesehen haben, die kennen das, diesen Begriff. Er klingt manchmal ein bisschen merkwürdig, manchmal ein bisschen anrüchig oder so, aber Lobhudelei ist ja so ein bisschen so ein übertriebenes Lob. Also eigentlich ja irgendwie, boah, jetzt müsste doch auch mal eine schlechte Eigenschaft kommen, oder? Also wenn sich jetzt jemand hier hinstellen würde und den Pastor loben würde und was der alles kann und was der alles macht und gar nicht aufhört, dann würde man irgendwann ja sagen, ja, aber jetzt deutscher Meister ist er nicht geworden. Also Lobhudelei ist eigentlich so ein Begriff, der ein bisschen schwierig ist. Und deswegen war ja auch die Frage mit diesem Thema, was soll das eigentlich? Das Interessante ist, wenn man bei diesem Mann auf seine Lebensgeschichte guckt, und das haben wir gerade gemacht, da entdeckt man ja, ein paar interessante Sachen, aber eigentlich nichts Außergewöhnliches. Und das, was außergewöhnlich war, spielte sich dann eher auch in seinem Freundeskreis ab. Also das war ein Leben, wie es das irgendwie tausendfach gegeben hat. Es rannten viele Rabbis rum, viele Wanderprediger, viele, die auch Wunder getan haben. Das war alles jetzt nicht so ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn man dann aber auf die Wirkungsgeschichte dieses Mannes schaut, dann kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus. Und diese Wirkungsgeschichte, die hat zum einen etwas mit dem zu tun, dass dieser Mann zu Herzen geht. Die meisten Lieder, die in dieser Welt gedichtet, geschrieben, komponiert und gesungen wurden, haben etwas mit diesem Mann zu tun. Die meisten Lieder handeln von dem Leben dieses Mannes, obwohl wir gar nicht so viel wissen, handeln von der Existenz dieses Mannes, wobei es ja auch Leute gibt, die sagen, ob es den gegeben hat, wir wissen es gar nicht so genau. Gibt es ja. Und die hören bis zum heutigen Tage nicht auf, von diesem Mann zu singen. Ja, mit dem Clemens, dass er mit der Musik so ein bisschen vorbereitet und er hat nach dem Thema gefragt. Ich sage, such Lieder raus, die alle irgendwie so, Jesus, du bist der Größte, der Schönste, der Herrlichste und so. Und, es gibt unzählige Lieder. So viele Lieder wurden nie für Mohammed gedichtet, wurden nie über Buddha geschrieben, wurden nie über Alexander, den Großen, Napoleon oder wen auch immer gesungen. Ja, vielleicht gibt es da ein, zwei oder zehn, aber ihr könnt allein da hinten, wenn ihr nachher mal schaut, wo unsere Liederbücher stehen, könnt ihr mal reinschauen, unzählige Lieder. Und das ist ja nicht ein Großteil, sondern das ist so viel von dem, was gesungen wurde über diesen Mann. Oder die Gedichte, die geschrieben wurden. Es gibt keinen Menschen in der Weltgeschichte, der über den so viele oder von dem so viele Gedichte handeln. Er selber hat nicht ein Wort aufgeschrieben, aber Menschen hören bis zum heutigen Tage nicht auf, Gedichte zu schreiben über diesen Mann. Das ist schon eine Person, die ja wirklich auch zu Herzen dann geht. Aber nicht nur das, dieser Mann steigt einen auch in den Kopf, also es geht auch ums Gehirn. Wie viele Studenten, Professoren, hat es eigentlich in der Weltgeschichte gegeben, die sich nur mit diesem Mann und das, was dieser Mann gesagt und getan hat, beschäftigen. Wie viele Doktorarbeiten haben dann junge Leute geschrieben über diesen Mann? Ihr werdet kein Thema finden. Ihr werdet keine Person in der Weltgeschichte finden, über den so viel nachgedacht wurde und so viel geschrieben wurde, weil man gesagt hat, ja, wir müssen jetzt das auch noch mal irgendwie bedenken. Und ein Irgendwer von irgendwoher, der am Kreuz gestorben ist als Verbrecher und bis zum heutigen Tage geht man an die Universität, um vertieft darüber nachzudenken, was hat das mit diesem Mann zu tun? Wenn ihr Ich sage das ja immer, wer unsere Welt verstehen will, und also die Welt, in der wir leben, der muss Kirche verstehen. Der muss nicht glauben, was da passiert, aber du musst Kirche verstehen. Ihr werdet höchstwahrscheinlich, naja, das ein oder andere Dorf wird es geben, vielleicht im Osten sogar zwei oder drei, aber ihr werdet keine Stadt finden, in der nicht mindestens eine Kirche steht, die diesem Mann gewidmet ist. Wo Menschen zusammenkommen, um an diesem Ort zu beten, um sich zu fokussieren. Wie viele Gebäude wurden eigentlich über die Jahrhunderte und Jahrtausende weltweit gebaut für diesen Mann? Das kann man gar nicht zählen. Und wer dann mal sich damit beschäftigt, auch durch die unterschiedlichen Epochen hindurch, wird ja sehen, wie dieser Mann zu den unterschiedlichsten Zeiten Menschen bewegt und inspiriert hat, so ein Gebäude zu bauen. Und dann kommen Menschen zusammen und legen dafür Geld zusammen, um ja, für so einen Mann aus Nazareth, aus einer einfachen Handwerkerfamilie. Und da war eben nicht nach zwei, drei, vier Generationen Schluss. Also Alexander den Großen kennen wir auch noch ein paar Jahre und Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende später. Aber wer von euch hat schon mal ein Lied über Alexander den Großen gesungen? Oder mehr als eine Biografie über ihn gelesen, wenn überhaupt? Und wenn, dann zwangsweise, weil das Pflichtstoff in der Schule war. Viele junge Menschen setzen sich hin und lesen freiwillig über diesen Mann. Also wenn man sich die Wirkungsgeschichte dieses Mannes anschaut, dann kann man nur sagen, den Glauben kann man ja nicht beweisen. Aber sich hinzustellen und zu sagen, das mit dem Glauben ist alles Nonsens. Und diesem Mann hat es nicht gegeben, kann man machen. Aber wenn man mal eine Wahrscheinlichkeitsrechnung aufmachen würde, nee. Also mein Vater hat das ja unterschiedlich versucht auch zu erklären und an den Erklärungen ist ja aber auch ein bisschen was dran. Aber 2000 Jahre später kommen Menschen noch zusammen wegen dieses Herrn hier. Wahnsinn. Wahnsinn. Und wer so darüber nachdenkt, der kann wer so darüber nachdenkt, der muss eigentlich am Ende einfach mal auch sagen, ich muss mich mit dieser Person beschäftigen. Weil selbst wenn ich das alles Käse finde und sage, oh, okay, diese Bauten und. Aber mit jedem Blick auf die Uhr bekenne ich diesen Mann. Denn es ist 17.52 Uhr am 28. Mai 2023 nach Christi Geburt. Wir teilen die Geschichte danach ein. Was ist das für ein Mann, der wie kein anderer diese Welt bewegt und beeinflusst hat? Darum geht es an Pfingsten. Das ist das, was uns an Pfingsten eben auch dann bewegt. Und die Frage ist, wie konnte dieser Mann zu so einer Bedeutung kommen? Wie konnte das geschehen? Da kann man eben religionsphänomenologisch versuchen, eine Antwort darauf zu finden. Man wird keine finden. Man kann irgendwie soziologisch, psychologisch versuchen, eine Antwort darauf zu finden. Man wird keine Antwort finden, die irgendwie befriedigend ist. Diese Antwort auf diese Geschichte findet man ganz anders. Und die findet man, wenn man sich mit seinem eigenen Leben dann anfängt mal zu beschäftigen. Und die Frage nach dem Leben ist immer zuallererst, in welche Richtung lebe ich eigentlich? Irgendwie vorletzte Woche, ich glaube, also aus Baden-Württemberg zurück, haben die Ines auf Rückfahrt gefragt, ob sie noch mal so jung sein möchte. Und die meisten, die ich jetzt irgendwie frage, willst du noch mal 20 sein? Oh, hätte was, aber eigentlich auch nicht. Das Leben ist etwas, was wir immer nach vorne leben müssen. Wir können das Leben nicht zurückleben, sondern das Leben wird immer nach vorne gelebt. Es geht gar nicht anders. Søren Kierkegaard, der Begründer der Existenzphilosophie, hat gesagt, man kann es nach hinten zurückblickend verstehen, aber leben müssen wir alle miteinander, das Leben nach vorne, in die Zukunft hinein, in den neuen Tag, in den neuen Morgen hinein. Und manchmal denkt man sich ja, wenn ich doch irgendwie nochmal zurückdrehen, nicht, dass ich wieder 20 bin, sondern irgendwie eine Woche, weil letzte Woche irgendwie habe ich so einen Blödsinn gemacht, und vielleicht könnte ich nochmal zurück und dann würde ich es ja anders, geht nicht. Wir sind dazu verdonnert, das Leben nach vorne zu leben. Und wir verstehen es, wenn wir zurückblicken. Das ist eben das, was das Leben ist und was das Leben ausmacht. Viktor Frankl, der österreichische Psychiater, hat ja davon gesprochen, dass der Mensch eben ein Wesen ist, der auf dem Weg in die Zukunft hinein auf der einen Seite sich Ziele setzt. Und das gehört auch dazu. Sich Ziele zu setzen heißt, ich gucke jetzt nach vorne und würde jetzt gerne in 10 Jahren Bundeskanzler sein. Und dann kann ich mir überlegen, was muss ich machen, was muss ich tun, damit ich in 10 Jahren eventuell Bundeskanzler sein kann. Jetzt könnt ihr alles Mögliche einsetzen, was man so an Zielen, an Träumen und an Wünschen hat. Und dieses Ziel bewegt dann oft Menschen und so Coaches, die reden auch immer davon, dass man ein Ziel braucht. Und dann fängst du eben an, wenn du dieses Ziel wirklich erreichen willst, sagen, du willst ein perfekter Gitarrenspieler werden oder willst dies oder das, dann fängst du an, dein Ziel, dein Leben auf dieses Ziel hin auszurichten. Dann sagst du, ich muss mir 2-3 Tage die Woche freischaufeln, indem ich dann irgendwie Gitarre spiele, übe oder ein anderes Instrument. Oder ich muss jetzt in die Partei eintreten und dann gucken, wie das funktioniert, um da voranzukommen. Wenn du dieses Ziel vor Augen hast, was vor dir liegt, dann wirst du dein Leben diesem Ziel dann eben widmen. Und dann kannst du irgendwann das Ziel halt erreichen oder dann auch nicht. Viktor Frankl hat dann aber davon auch gesprochen, dass, und so hat er die Logotherapie und Existenzanalyse eben beschrieben und erfunden. Viktor Frankl hat eben davon gesprochen, dass der Mensch aber nicht nur von einem Ziel lebt, sondern der Mensch braucht im Leben auch immer einen Sinn. Der Mensch braucht in seinem Leben immer auch einen Sinn. Wenn er sinnlos lebt, dann kann er vielleicht irgendwie so ein Ziel irgendwie erreichen, aber macht einen das glücklich am Ende? Die Frage nach dem Sinn geht eben noch mal ein bisschen tiefer. Und die Frage nach dem Sinn fragt eben nicht nur nach der Zukunft des Lebens, nach dem, wohin gehe ich, sondern die Frage des Sinns. Und auf diese Frage hatte dieser Mann genau eine Antwort, die bestand aus einem Wort. Die Frage nach dem Sinn ist nicht nur die Frage nach deiner Zukunft, sondern ist am Ende auch die Frage nach deiner Herkunft. Und die Antwort, die dieser Mann darauf hatte und die ihn geprägt hat im Leben und im Sterben, diese Antwort hieß Vater. Da ist ein Vater. Von dem komme ich her. Und zu dem gehe ich hin und alles, was in meinem Leben geschieht, hat etwas mit Vater zu tun. Das war der Sinn seines Lebens. Darum drehte sich sein Leben. Er sagt, ich kann nichts tun, was ich nicht vorher den Vater habe tun sehen. Es geht nicht. Und so war das, was dieser Mann eben weitergegeben hat und gepredigt hat. Das, was du brauchst in deinem Leben, ist nicht nur ein Ziel. Christentum, Jesus war ja nie Christ, aber Christentum hat nicht nur etwas damit zu tun, dass du irgendwann in deiner fernen Zukunft dann auf einer Wolke sitzt, im Himmel bist und. Es ist viel zu wenig. Christsein hat damit etwas zu tun, dass du in deinem Leben verwurzelt bist in dem Ursprung und Ziel all dessen, was ist. Wir haben ja vorhin den Text von Henry gehört, das ist der sogenannte kosmologische Christushymnus. Und da geht es darum, dass das ganze Leben, die ganze Existenz, der ganze Sinn des Menschen eigentlich in diesem Vater und Jesus sagt, in mir zu finden ist. Und das ist etwas, damit kann man sich auseinandersetzen. Und seit 2000 Jahren entdecken Menschen in der Beschäftigung mit diesem Mann, dass an diesem Sinn, an diesem Ursprung und an diesem Ziel etwas dran ist. Dass dieser Mann Ursprung und Ziel, dass Vater Ursprung und Ziel sein kann. Und seit 2000 Jahren bewegt das Menschen so, dass sie nicht sagen, okay, ich muss das jetzt irgendwie glauben, bist ja irgendwie einfach nur Handwerker und kommst aus irgendeinem Dorf. Und okay, ich glaube jetzt irgendwie in dich hinein, dass du... Nein, seit 2000 Jahren erleben Menschen genau das, was sie an Pfingsten eben, was am Pfingsten geschehen ist, dass dieser Mann, und so beschreibt Jesus das im Johannesevangelium, dass dieser Mann durch seinen Geist und damit der Vater, weil er sagt, Vater und ich sind eins, in uns gegenwärtig sind. Und darum der Mensch einen Kompass hat für sein Leben. Und die Kunst, und das ist das, was der Heilige Geist dann auch will, ist eben, sich am Ende auch zu entscheiden, wie man in die Zukunft hinein marschieren will. Wir können sagen, wir nehmen uns ein Ziel vor und versuchen das zu erreichen und versuchen im nächsten Jahr das irgendwie noch besser und noch fitter zu machen. Vielleicht klappt es dann mit der Meisterschaft. So erreicht man ein Ziel. Darüber nachdenken, was haben wir falsch gemacht und dann, ja, so erreicht man ein Ziel. Das ist aber nicht das, was dieser Mann will. Diese Weise mit diesem Ziel vor Augen, es ist eben die Weise, wie der Paddler sich nach vorne bewegt. Denn der hat das Ziel vor Augen und haut rein, damit er möglichst schnell das Ziel erreicht, am besten noch als Erster. Aber im christlichen Glauben wird in die Zukunft gerudert. Und das ist das, was diesen Mann auch ausmacht. Das ist das, was diesen Mann beschäftigt hat. Er hat die Zukunft nicht auf die Zukunft gestarrt und hat geguckt, da will ich hin, da muss ich hin, sondern er hat wie ein Ruderer nach hinten geschaut, gegen die Fahrtrichtung. Warum? Weil er wusste, wenn ich den Ursprung aus den Augen verliere, verliere ich das Ziel aus den Augen. Und das ist der Heilige Geist, der in uns uns immer wieder bewegen will und sagen, da musst du hingucken. Zu ihm musst du hingucken. Und nicht irgendwie verzweifelt nach vorne, wo ist man. Zu ihm musst du hingucken. Und dann tu, was du tun kannst und dann tu, was du tun musst. Aber verliere ihn nicht aus den Augen. Und wenn dann die Wellen rechts und links hochbrechen und so, verliere ihn nicht aus den Augen. Das ist das, was diesen Glauben ausmacht. Dieser Mann, der von seiner Lebensgeschichte eigentlich, sag mal, zum Vergessen war, aber der seit 2000 Jahren Menschen bewegt und etwas bewirkt in ihnen, warum sie sagen, ich will und ich kann nicht ohne ihn. Vielleicht fragst du dann, das haben wir am Donnerstag dann auch, ja, aber wenn ich jetzt immer so ruder da und dahin blicke, woher weiß ich denn, dass ich dann nicht gegen einen Brückenpfeiler fahre? Antwort, wer rudert, braucht einen Steuermann. Und das ist Pfingsten, dass Jesus sagt, den Steuermann habe ich dir in dein Lebensboot hineingesetzt. Der wird dich zum Ziel bringen. Das Symbol für Pfingsten ist ja die Taube. Und die Taube fliegt vorwärts, zurück zum Ziel. Keiner weiß, wie die das macht. Sie fliegt vorwärts, zurück zum Ziel. Und von daher ist Pfingsten immer wieder die Einladung, auf diesen Mann zu blicken. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, der Heilige Geist, der Tröster, wird kommen. Ich lasse euch nicht verweist zurück. Der Heilige Geist, der Tröster, wird kommen und wird euch an das erinnern. Also wird das verinnern, was ich euch gesagt habe. Deswegen sagt der Heilige Geist, auf ihn musst du gucken. Auf ihn und auf ihn allein. Und so darfst du Zukunft wagen. Und Pfingsten will genau das, dass wir uns wieder einladen lassen, zu überlegen, was ist eigentlich das, worauf ich den lieben langen Tag blicke. Und Jesus hat dann, so steht es dann im Johannesevangelium, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Also wer mich liebt nicht, der wird mein Wort einhalten. Also ich habe dir gesagt, tu dies und nein, wer mich liebt, der wird mein Wort festhalten. Und wisst ihr, wann Menschen anfangen mit Lobhudelei? Wenn sie verliebt sind. Dann fangen sie an, Lobhudelei zu betreiben. Vollkommen über die Maßen, als wäre dieser Mensch wirklich nur schön und nur gut. Und wenn dann jemand kommt und sagt, aber das ist uninteressant, unwichtig, das ist Lobhudelei. Fritz Schwarz, der Vater von Christian Schwarz, diesem Gemeindeerneuerer, der hat am Ende seines Lebens zu seinem Sohn gesagt, weißt du, Christian, Lobsänger müssen wir werden. Lobsänger, Lobhudelei, das ist unser Geschäft. Und je verliebter man ist, desto mehr wird man für die anderen ein bisschen verwirrt. Desto mehr sagt man, ist der blind? Ist so dieser, jener Fehler, ist der blind? Verliebte Menschen fangen an, Loblieder zu singen. Verliebte Menschen hören nicht auf mit dieser Lobhudelei. Und auch wenn schon Hunderttausende und Millionen Lieder über diesen Mann gesungen werden, es werden auch in diesem Jahr noch ein paar dazukommen, weil man nicht aufhören kann, diesen Mann zu besingen, zu bestaunen, ihm das Leben zu geben, Häuser zu bauen, alles Mögliche. Weil er ein Fest macht am Ursprung und Ziel unseres Lebens. Und das, sagt er, ist ein liebender Vater im Himmel. Darauf schau und auf nichts anderes. Dann wirst du erleben, dass Pfingsten geschieht, dass man einander sogar verstehen kann. Amen. Ruft zu dem Herrn, alle Enden der Welt, Ehre und Dank dem, der alles erhält.